The Cloud Connection, der Schweizer IT-Podcast mit Andreas Schweizer und Michael Dudli. Es erwartet euch spannende Diskussionen rund um Cloud, Technologien, Trends und den Schweizer IT-Channel. Und nein, es geht nicht immer nur um Microsoft.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Cloud Connection Podcast. Mit mir durch die Sendung führt, wie immer, Andreas. Andreas, willkommen.
Hoi, Michael. Hallo, willkommen.
Und wir haben einen super spannenden Gast heute. Wir haben Martin Casalta, Chief Technologist bei HPE in der Schweiz. Martin, hallo und schön, bist du da.
Ja, sehr gern und vielen Dank für die Einladung.
Nachhaltigkeit in der IT. Wenn man über Nachhaltigkeit redet, dann kommt einem zuerst mal ganz viel anderes in den Sinn. Das Auto, das draussen rumfährt, vielleicht nicht mehr mit Benzin oder Diesel, vielleicht mit Strom. Daheim natürlich Geräte, die weniger Strom brauchen. Aber das Thema von diesen Hardware-Geräten, also was passiert, wenn die nicht mehr gebraucht werden, wenn die zurückgegeben werden, wenn wir alle Jahre ein neues Smartphone kaufen, wenn unser Laptop austauscht wird und natürlich, wenn die Serverinfrastruktur im Datacenter austauscht wird. Darüber redet man eigentlich relativ wenig. Man tauscht das einfach aus und freut sich, dass man ein neues Gerät hat, das vielleicht ein bisschen energieeffizienter ist. Aber was dann passiert mit dem? Ich bin gespannt über die heutige Diskussion, wo das sicher auch ein Thema wird sein. Martin, Circular Economy ist ja ein weit verbreitetes Wort. Da kann man ja mittlerweile alles irgendwo Circular Economy haben und nehmen. Ich habe letztens über Startup geredet oder gehört, die machen das für Spielsachen. Das heisst, man kann die Spielsachen zurückgeben, sie waschen es und sie verkaufen es oder verdienen es weiter. Wie siehst du das aus HP-Sicht? Ihr habt ja ganz viele Geräte, die ihr rausgebt. Nehmt ihr Geräte wieder zurück und was passiert mit diesen Geräten, mit diesen Laptops, mit diesen Servern, wenn sie wieder zu euch kommen?
Was du ansprichst, Michael, ist eigentlich die letzte Phase, wenn man die Kreislaufwirtschaft anschaut. Grundsätzlich fängt es ja an beim Design. Also wenn man sich überlegt, was für ein System das man herstellen will, da man sich überlegt, was für ein Design das man wählen tut. Und im Design dann probiert schon möglich auszuloten, wie man nachhaltig so ein System kann produzieren, aber schlussendlich auch betreiben. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, und wie kann man das denn im Alter gegebenenfalls nochmal einsetzen für ein zweites Leben oder gegebenenfalls dann halt wieder Rohmaterialien zurückgewinnen, die innerhalb von dem System verbaut worden sind. Es geht da bei der Kreislaufwirtschaft wirklich, dass man jeden Aspekt anschauen tut und überall dort optimiert in den verschiedenen Phasen, wie man das noch geht. Und ganz kurz zurück zur Nachhaltigkeit, also was wir da vor allem ansprechen tun, ist Nachhaltigkeit im Sinn von Ressourceneffizienz, Energieeffizienz, Wasserverbrauch, den man ebenfalls hat, wenn man Herstellung von Produkten anschauen tut. Also grundsätzlich, was sind die Auswirkungen aufs Klima und damit natürlich dann auch, was tut man bezüglich Klimawandel dann schlussendlich auslösen. Aber ja, zu deiner Frage ganz zurück. Ja, wir setzen das ein, wir kaufen ein System zurückkaufen. Wir kaufen das System zurück, vor allem dann, wenn es einen gewissen Wert hat, im Sinn von, dass man es halt wieder könnte in einen zweiten Lifecycle reinbringen. Und wenn das nicht möglich ist, dann tun wir sehr sorgsam die Ressourcen zurückgewinnen, wie auch immer. Und effektiv, wenn man jetzt die letzten Zahlen anschaut von den vergangenen Jahren, dann sehen wir also den reinen E-Waste, also das ist das, wo man nicht zurückgewinnen kann, wo man nicht zurück in ein zweites Leben kann schicken. Das ist im Bereich von etwa 2-3%, also sehr, sehr tief.
Mhm. Wie ist es denn, oder man hat ja Geräte, wo man ein Jahr behaltet, das Smartphone ist so ein Beispiel, oder, wo man dann nach einem Jahr vielleicht sagt, ich will es austauschen, weil eine neue Version rauskommt, bessere Kamera, was auch immer. Bei Laptops ist vielleicht die Dauer ein bisschen länger, bei Server auch ein bisschen. Was ist da der Ansatz? Man eigentlich wäre dann schon die Idee, dass man das Gerät so lange wie möglich behalten, das wäre eigentlich optimal. Auf der anderen Seite verpasst man jetzt eben vielleicht nicht die Kamera beim Smartphone, aber vielleicht einen energieeffizienteren Server, leistungsstärkeren Server. Was ist dort aus deiner Sicht so ein bisschen der Weg, wo jetzt ihr bei HP oder vielleicht auch andere Hardwarehersteller wählen? Das ist ein bisschen Langlebigkeit versus Optimierung.
Also wir sind natürlich sehr auf das angewiesen, was unsere Kunden schlussendlich selber einschätzen tun und was auch ihre Vorstellungen sind. Aber grundsätzlich sprichst du etwas an, was sehr interessant ist. Wir haben Devices, wie zum Beispiel iPads, also Tablets, Smartphones, auch Notebooks, die sind ausgerichtet dafür, dass sie sehr energiesparsam sind im Betrieb. Das heisst, die Akkuleistungen werden optimiert, das Gerät sollte fast den ganzen Tag durchhalten. Möchte ich eigentlich auch, dass das Telefon den ganzen Tag zur Verfügung steht, ohne dass man es aufladen tut. Also eigentlich sind die getrimmt auf eine sehr tiefe Leistungsaufnahme, währenddem dass man sie einsetzen tut. Und das ist ganz anders, wenn man klassische IT-Infrastrukturen anschaut, also wenn man die ganzen Rechnersysteme anschaut, Speichersysteme, aber auch Netzwerkkomponenten. Die sind in dem Sinn nicht auf eine Akkuleistung angewiesen, weil die sind ja immer an Strom. Also ist dort die Optimierung nicht in den Bereich gegangen, sondern mehr vielleicht auch in die Leistung hinein. Und wenn man jetzt die Lebenszyklen anschaut, dann, wie du es angesprochen hast, bei den Smart Devices eher vielleicht auch natürlich von den Firmen her suggeriert, dass sie vielleicht noch 2 oder 3 Jahre wechseln sollte, weil wieder neue Features und Functions gekommen sind oder eben neue Kameras und so weiter. Also eigentlich müsste man sagen, wenn man die Energieaufnahme über die ganze Lifecycle anschauen tut, von der Herstellung bis zur Entsorgung, müssen wir die Geräte viel länger im Einsatz haben, weil sie so effizient im Betrieb sind. Und bei den Serversystemen oder bei den Speichersystemen, wo wir immer noch sehr viel Potenzial haben, die Energieeffizienz zu steigern während dem Betrieb, müssen wir fast weniger lang im Einsatz haben, als was heute typischerweise der Fall ist. Und da reden wir heute von 4-5 Jahren, Netzwerkkomponenten bis zu 7 Jahren. Also grundsätzlich müsste man uns total anders verhalten, wenn man nur diese Aspekte anschauen würde.
Wenn man so ein bisschen vom Markt heraus schaut, ist es vielleicht eine ketzerische Frage, aber wenn man so ein bisschen, du hast vorhin iPad angetönt, Smartphones, ist ja bei vielen Designs genau das Problem, dass zum Beispiel ein Akku vielleicht nach 2 Jahren gar nicht mehr so gut ist und ich den ersetzen gar nicht mehr ersetzen kann. Was ist dort so ein bisschen der Ansatz von euch, von HP, dass ihr das vielleicht auch ermöglicht, dass man ja vielleicht durch einen Ersatz von einem Komponenten, was in einem Gerät drin ist, das Gerät auch länger könnte, auch wieder brauchen und einsetzen?
Also sprichst jetzt du vor allem Smart Devices an oder in Bezug auf IT?
Vor allem so Tablets und Smart Devices, oder, wo man heute ja sehr viel im Einsatz hat. Und also ich sehe das bei mir. Bei mir ist meistens der Grund, wieso ich so ein Gerät wechsle, ist, dass ich keine Akkulaufzeit mehr habe. Also der Akku das ist, der am wenigsten Lebensdauer hat und darum ersetze ich es. Oder? Und wenn ich den könnte ersetzen, wäre es wahrscheinlich das Problem für mich auch ein bisschen weniger ein grosses. Ich könnte den ersetzen und hätte das Gerät vielleicht 2 Jahre länger.
Das ist jetzt, sagen wir, mit meinem Hintergrund, was die Firmen anbelangt, weniger ein Thema, weil wir ja vor allem im IT-Infrastrukturbereich sind. Aber was ich beobachte, ist schon, dass man probiert, die Aufladezyklen bei den Devices, die du angesprochen hast, zu optimieren. Und offenbar mit der heutigen Batterietechnik und Technologie, die man im Einsatz hat, ist es nicht einmal vorteilhaft, dass die immer zu 100% geladen werden, sondern dass die eher nur zu 80% geladen werden. Das heisst, softwaretechnisch tun die probieren, die Langlebigkeit der Akkus wirklich aufs Maximum zu bringen und zu trimmen. Und es ist so, ja, die Ladezyklen, die sind endlich in dem Sinn und dann kommst du genau in die Situation, die du ansprichst, dass du dann halt müsstest das können reparieren. Was wir auch sehen auf der politischen Ebene, und das haben wir vielleicht auch schon gelesen, ist, dass natürlich Vorgaben vorgegeben werden im Sinne von, wir müssen sicherstellen, dass wir reparieren können. Also die Forderung kommt immer mehr. Und das bedeutet natürlich auch, dass man dann Akkus austauschen kann. Und vielleicht braucht man dann halt 2 oder 3 Akkus über die ganze Laufzeit von einem Device.
Was ist denn grundsätzlich, du hast vorhin so ein bisschen 2 Seiten angesprochen, oder die eine Seite eben die Langlebigkeit des Geräts, dass man das Gerät möglichst lang braucht und dann geht es irgendwo in ein Recycling, also in eine Wiederverwertung. Oder das Zweite ist, das energieeffizienter werden. Wo siehst du den grösseren Ansatz auf Hinsicht auf Ökologie? Also muss man sich jetzt ändern. Du hast gesagt, bei Server ist die Entwicklung in der Effizienz viel höher. Oder? Bei den Notebooks sind sie sehr effizient. Und dort ist vielleicht eben der Ansatz, ein bisschen der, dass man ändern schaut, wie bringe ich das in ein zweites Leben? Oder wie ist das so ein bisschen das Verhältnis? Ja.
Also was ich vor allem in meiner Funktion auch gesehen ist, dass wir noch wahnsinnig viel Potenzial haben in der Auslastung des Systems. Und da rede ich jetzt von Rechenzentrumseinrichtungen und entsprechenden IT-Infrastrukturen. Was wir beobachten, ist effektiv, dass wir sehr viel vorhalten tun für die Spitzen. Heisst also, dass wir vielleicht auf eine Situation uns rüsten, wo ganz, ganz wenig eintritt während einem Jahr. Und das heisst dann, dass wenn man den Durchschnitt anschaut von der Auslastung im CPU-Bereich, aber auch im Memory-Bereich und auch wenn man das sogar anschaut im Speicherbereich, manchmal sehr, sehr tief sind. Also wenn ich Zahlen dann sehe, wo eine durchschnittliche Auslastung im CPU-Bereich bei 20% liegt, dann sind rund 60-70% brachliegend. Und dort, wenn man das natürlich dann aufkumuliert, sind das wahnsinnige Zahlen. Also kann man extrem viel Energie einsparen, indem man halt weniger System einsetzt. Und das, weil ja mit jedem System entsprechende Rohstoffe verbunden sind, Herstellungskosten, aber auch von der Herstellung her Ressourcen, die man einsetzt, ein enormes Sparpotenzial. Und das hat auch dazu geführt, dass wir die Energieeffizienz in den Rechenzentren möchten hochtreiben. Das einerseits als Hersteller, aber andererseits aber auch als Hersteller, der die Nachhaltigkeit wirklich als Prio 1 definiert hat. Das ist ein Anliegen, das bei uns sehr stark vertreten ist in der Firma. Und das heisst, dass wir wirklich hergehen müssen und messen, wie gut dass wir unterwegs sind. Weil die Grundlage, um etwas zu verändern, ist immer, man weiss, wo man steht. Und dann kann man entsprechend Massnahmen ergreifen, um die Situation zu verbessern. Im Rechenzentrumsbereich kennt man so eine Kennziffer, wo man im Wesentlichen aussagt, wie viel extra Energieleistung wird in ein Rechenzentrum hineingeleitet im Vergleich zu dem, was die effektiven IT-Infrastrukturen dann leisten. Also die haben ja auch eine Aufnahme. Und der sogenannte PUE-Wert, Power Usage Efficiency oder Effectiveness Faktor, ist in der Schweiz relativ stark nach unten korrigiert worden. Der Idealwert wäre 1, also quasi keine Zusatzleistung zu dem, was du in der IT brauchst. Aber da gibt es natürlich auch entsprechend irgendwann mal Limiten. Also, wir wissen, dass PUE-Wert bei 1,1 extrem gut sind. Wir wissen auch, dass in der Schweiz so durchschnittlich vielleicht 1,3, 1,4 erreicht wird, wenn überhaupt. Und das würde ja bedeuten, dass du 30-40% Potenzial hast, oder? Von dieser quasi Zusatzenergie, die du reinbringst. Wenn du jetzt aber schaust, dass wir Systeme haben, wo 20% ausgelastet sind, statt 80% oder 90%, dann ist das viel ein höherer Prozentfaktor. Und darum haben wir die Energieeffizienz in Rechenzentren sehr stark auf das ausgerichtet, dass wir die IT-Infrastrukturen beurteilen möchten und nicht nur die Hülle, wenn du so willst.
Also das ist ja vor allem auch dann, die Kühlung spielt ja da eine grosse Rolle, oder? In PoE-Wert rein, wo man dann schlussendlich braucht. Eben, das ist ja auch so, dass mittlerweile die Serverinfrastruktur ja auch zum Beispiel viel höhere Temperaturen kann ausgesetzt werden, als das noch früher war. Da hat man auch schon ein bisschen daran geschafft, dass man da nicht ganz so muss abkühlen, wie das vielleicht noch früher der Fall war. Was hat es da sonst noch für Entwicklungen gegeben in den letzten Jahren oder was erwartet man da in diese Richtung in Zukunft noch? Wir haben gesagt, wir möchten den Wert runterbringen. Da müssen wir dafür sorgen, dass das Gerät vielleicht nicht so viel Hitze ausstoßen, dass man effizienter ist in der Nutzung, dass nicht so viel Hardware einfach brach liegt im Datacenter, wie du so schön gesagt hast, und nicht genutzt werden. Was gibt es da aus eurer Sicht? Was könnt ihr als HPE in diesem Bereich machen?
Also das mit der Hitze ist extrem schwierig, weil was wir auch sehen, ist, eine Verdichtung von der entsprechenden Rechenleistungen auf wenige Quadratmeter. Und das beschleunigt sich und das akzentuiert sich jetzt auch mit mehr und mehr GPUs, also grafischen also Recheneinheiten, die noch viel dichter daherkommen und in dem Sinn noch mehr das Potenzial haben, Abwärme zu generieren. Also Abwärme wird man immer haben und die Frage ist, wie kann man mit dem umgehen. Das eine ist, dass man die Abwärme positiv nutzt, indem dass man das einspeisen tut in die unmittelbare Nähe, wenn das möglich ist. Also Fernwärmenetz zum Beispiel. Da gibt es Bemühungen, dass Rechenzentrumsbetreiber die Abwärme dann wirklich in die Nachbarschaft hineinbringen tun. Und in dem Sinn die Energieeffizienz, wenn das ganze System dann anschaust, effektiv besser wird. Oder? Der Wärmeentwicklung kannst du entgegenwirken, indem du andere Kühlungsformen suchst. Das, was du angesprochen hast, ist, dass man eigentlich darauf verzichtet, um bis ins Extreme zu kühlen. Also früher hast du in den Datacenters Temperaturen von 18 Grad Celsius.
Mit der Jacke gearbeitet im Datacenter.
Genau, es war relativ frostig dort drin. Und man weiss heutzutage, dass man problemlos, ohne dass man andere Effizienzverluste hätte, dann auch in den Rechner oder in den Speichersystem, bei rund 6, 7, 28 Grad sollte betreiben können. Und die technischen Voraussetzungen sind okay. Also praktisch alle Geräte, die dort in Einsatz kommen, können bei solchen Temperaturen betrieben werden. Und das ist eine massive Temperaturdifferenz, wo du nicht musst kühlen, effektiv dann halt auch sehr viel Elektrizität kann sparen. Die Luftkühlung per se ist nicht unbedingt die optimale. Und da geht es sehr stark, auch durch die Verdichtung, die ich vorher angesprochen habe, geht sehr stark in Wasserkühlung. Wasserkühlung kann man auch wiederum unterschiedlich anschauen. Man kann quasi Wasserkühlung oder man sagt auch Flüssigkeitskühlung direkt auf das System anbringen. Das kann sehr nah an den Rechereinheiten sein, also an den CPUs. Das kann rund um den Rechner passieren, oder? Das kann aber auch zum Beispiel an der Türe hinter einem Rack kann das passieren, dass man dann entsprechend über Wasser die Wärmeabfuhr realisieren tut. Also da probiert man schon alles auszuloten. Und was man auch in der Schweiz zum Teil sieht, aber sagen wir in den nordischen Ländern viel einfacher zu machen ist, ist, indem du die Natur einsetzen tust. Also Free Cooling heisst im Wesentlichen nichts anderes, als die kühle Luft nutzt, die aus der Umwelt kommt. In der Schweiz ist Free Cooling, wenn du das Appenzellerland anschaust, möglich und auch realisiert. An anderen Orten gibt es mehr so mit Wassermöglichkeit, dass du zum Beispiel einen Fluss nimmst, wie die Aare, wo dann quasi Wasser nimmst für die entsprechende Kühlung, ein bisschen wärmeres Wasser dann wieder einspeisen tust oder Seen. Das kennen wir im Tessin mit dem CSCS, also quasi dem Nationalen Rechenzentrum, wo wir dort unten haben, Supercomputing-Rechenzentrum. Wir kennen das aber auch von anderen Firmen im Raum Bern, die das nutzen tun. Oder auch in Luzern mittlerweile.
Ich glaube, das ist ja auch ein Grund, dass, also das habe ich mal gelesen, bei Microsoft der Standort vom Rechenzentrum Irland dann gewählt ist worden, weil sie dort einfach durchschnittlich deutlich tiefere Temperaturen haben als anderen Orten in der EU oder in Europa und so auf massive Kosten eingespart haben für die Kühlung und eben auch ökologisch wesentlich besser aufgestellt sind. Oder?
Das ist richtig. Jetzt im Zug von künstlicher Intelligenz, wo halt die GPU-Leistungen noch gefordert sind, sieht man mehr so die skandinavischen Länder, wo hochkommen, also Island ist eins, dann aber natürlich Norwegen, Finnland, Schweden, das sind so die Lokationen, die heute angeschaut werden. Was vielleicht von der Klimasituation her okay ist, wenn man jetzt, sagen wir, nicht die Langzeitbetrachtung anschaut, weil irgendwie die Abwärme passiert ja und die Wärme geht in die Atmosphäre hinein. Aber was natürlich auch geopolitisch unter Umständen ein Stressfaktor sein kann. Oder? Also, klar, dort oben hat man gute klimatische Bedingungen im Sinne von Kühlung. Man hat auch gute Möglichkeit, Elektrizität zu produzieren, und zwar sehr umweltfreundlich zu produzieren. Aber wir sehen auch hier in der Schweiz, dass natürlich Kunden ihre Daten nicht in jedem Fall überall haben möchten oder irgendwo haben möchten. Also die Lokalität innerhalb von der Schweiz und Daten dort drin zu haben, ergo Datacenter in der Schweiz drin zu haben, das ist unbestritten und das ist sogar im Aufwärtstrend. Das heisst, wir müssen also in der Schweiz schauen, wie wir das einigermaßen in den Griff kriegen und nicht verhindernd, sondern einfach wirklich, und darum der Aspekt Effizienzsteigerung, wir müssen einfach die Elektrizität, die wir einsetzen, wirklich maximal nutzen.
Wir sind schon bald am Ende, vielleicht zum Abschluss noch, man hat ja immer wieder in den Medien gesehen, oder die Datacenter in der Schweiz, wie du vorher gesagt hast, das ist im Aufwind, die Lokalität ist wichtig, da hört man auch immer wieder die Hyperscaler kommen, da wird wieder dort das Datacenter aufgefahren mit x Megawatt. Wenn man jetzt das vergleicht, die Auslastung von früheren On-Prem-Systemen, die du auch angesprochen hast oder ein bisschen angetönt hast, dass die Auslastung oftmals nicht ganz ideal war. Wenn man es jetzt vergleicht mit Cloud-Anbietern, die wahrscheinlich eine höhere Density, eine höhere Auslastung herbringen, sieht man das, dass das merklich besser ist, würde man jetzt quasi sagen, wenn Cloud nicht da wäre, dann würde man eigentlich mehr Strom und mehr Ressourcen im Allgemeinen brauchen, wenn man es in einem On-Prem-Modell würde fahren.
Ja, ich glaube absolut, dass das der Fall ist. Also wenn wir schauen, was im Wesentlichen der sogenannte Businessplan ist von den Hyperscaler oder von den Cloud-Service-Anbietern, dann ist der natürlich auf das ausgerichtet, dass sie möglichst wenig einsetzen, um maximal viel können anbieten. Und das heisst, dass inhärent in einem so einem Cloud-Betriebsmodell du die Auslastung, die maximale Auslastung anstreben tust von dem, was du einsetzen tust. Es ist aber nicht so, dass das der Hyperscaler vorbehalten ist. Weil das Cloud-Betriebsmodell, das kann überall dort, wo die Workloads stattfinden müssen und betrieben werden müssen, kann das umgesetzt werden. Es ist vielfach nicht so einfach für einzelne Firmen oder für kleinere Firmen. Von dem her gibt es da aber auch in der Schweiz entsprechend Angebot, wo wir auf dem Cloud-Betriebsmodell das On-Prem zur Verfügung stellen tun. Und On-Prem heisst dann beim Kunden, in einem eigenen Rechenzentrum, wenn er das überhaupt. Viele Kunden tendieren aber das nicht mehr bei sich selber zu betreiben, sondern sich einzumieten in einer Co-Location und das entsprechend dann dort zur Anwendung zu bringen. Heisst eigentlich, dass sie das abdelegierend, die Verantwortung abdelegierend, die IT-Infrastrukturen selber auslasten, sondern eigentlich ein Betreiber von den IT-Infrastrukturen das überlässt. Das kann eine Firma wie HP sein, aber es ist vielfach auch eine Firma aus unserem Ökosystem raus, aus unserem Partner-Ökosystem, die dann als Service-Provider auftritt. Und entsprechend mit dieser Konzeption vom Cloud-Betriebsmodell die Auslastung maximal hochfährt, weil nur dann ist es wirtschaftlich interessant. Also ich finde, du hast ja ganz am Anfang die Kreislaufwirtschaft angesprochen, oder? Gerade im Betrieb der IT-Infrastrukturen ist es für uns extrem wichtig, dass solche Konzeptionen zur Anwendung gelangen tun, weil dann ist es so quasi wie natürlich, dass man die Auslastung des Systems hochfahren tun, im Vergleich zu dem, was man vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren hatte, wo man halt dann einfach gesagt hat, ich beschaffe etwas, aber es könnte ja sein, dass ich noch ein bisschen mehr brauche, dann habe ich noch mal ein bisschen Marge reingegeben und dann nachher ist die nächste Stufe und gesagt, ja, sind wir sicher, dass das genügend hoch ist und dann hat man das noch mal darauf aufgesetzt und so hat man extrem viel Marge reingetan, sodass eben jetzt die Zahlen, die man sehen, halt die Realität darstellen. Das heisst, wir lasten unser System zu wenig aus. Und das Beschaffungsmodell ändert sich ja auch, wenn du Cloud-Services anschaust. Oder? Du tust in dem Sinn nicht mehr auf die Halde provisionieren, weil du sagst, ich möchte in den nächsten 12, 18 Monaten die Infrastruktur nicht anlangen und nochmal ausbauen. Und in dem Sinn auf die Halde quasi provisionierst, wo du es gar noch nicht brauchst. Sondern das Cloud-Betriebsmodell sieht vor, dass du nur das herfährst, was du unmittelbar brauchst. Natürlich brauchst du auch dort einen kleinen Puffer, aber die sind wesentlich tiefer, als was klassischerweise vorgehalten wird.
So kann man fast ein bisschen sagen, ein Hardware-as-a-Service-Modell, oder wo ich das überkomme, was ich brauche, und geliefert bekomme, im gewissen Timeframe, wo ich es brauche, und gleichzeitig, wenn ich plötzlich einen Rückbau habe von meiner Infrastruktur und viel weniger brauche, dass man das auch wieder rausnimmt und vielleicht eben durch das auch wieder in ein zweites Leben an einem anderen Ort kann überführen. Also das ist schon ein sehr spannender Ansatz. Ja.
Genau, wenn man Einzelbenutzer ist, wenn man jetzt mehrere Benutzer drauf hat, dann hat man auch Fluktuation im Sinne von, beim einen geht es drauf, beim anderen geht es durchab. Vice versa. Also dort kann man dann besser spielen. Das heisst, ein Service Provider ist eigentlich eine gute Anlaufstelle für solche Modelle umzusetzen. Und das ist im Wesentlichen eine lokale, kleinere Form von Hyperscaler, die man dann schlussendlich antrifft.
Ich glaube, es ist auch etwas für uns, Michael, was sehr spannend ist. Oder? Genau diesen Satz höre ich immer auch wieder von Kunden. Ja, reicht das, wenn wir dann nicht noch ein bisschen mehr Memory, ein bisschen mehr Festplatte, ein bisschen mehr CPU? Dass wir in diesem Kontext halt auf die Infrastrukturen besser planen. Dass man sagt, lieber schauen, dass ich schnell wieder nachrüsten kann, wenn es nötig ist. Und vielleicht am Anfang nicht einfach völlig überdimensioniert reingehen. Der ökologische Aspekt, habe ich das Gefühl, ist bei dieser Planung vielfach noch gar nicht so präsent und wird viel zu wenig angeschaut in dieser ganzen Geschichte.
Ich glaube auch, oder, wenn man von Effizienz, von Nachhaltigkeit redet, dann denkt man in erster Linie mal den Strom, oder? Und sagt, genau. Ja, wenn der Server jetzt im Datacenter steht, vielleicht ist er ausgeschaltet, braucht er keinen Strom, oder er läuft, braucht Minimstrom. Aber dass die Herstellung und der ganze Lifecycle ja auch entsprechend Energie braucht, das vergisst man, glaube ich, oft ein bisschen. Und denkt man erst spät daran, oder vielleicht gar nicht.
Mhm.
Gut. Hey, spannend war's.
Sehr spannend,
ein spannendes Thema, ich glaube auch für die Leute draußen, um ein bisschen einen Einblick zu bekommen. Martin, vielen, vielen Dank.
Gerne geschehen.
Andreas, vielen Merci Dank. Vielmals. Ich freue mich bei uns auf den nächsten Podcast. Geht in eine ähnliche Richtung, aber es geht um das Thema AI und was man dort für Strom braucht und wie es dort mit Effizienz aussieht, das besprechen wir dann im nächsten Podcast.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao zusammen.